ARD.
ARD-Audiothek, 18 Uhr am Mittwoch oder am Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist John Cook. Hallo, Hagen Decker.
Hallo, John Cook. Ich habe zwei Kleinigkeiten. Und zwar zum ersten möchte ich sagen, dass seitdem die neue Entwicklung bekannt geworden ist, aufgrund der Podcast-Situation, ist ja jetzt bekannt, ist nochmal ein ganz anderes Community-Gefühl entstanden. Durch die vielen Nachrichten, die wir bekommen und die, also ich habe viele auch Kommentare gelesen, wo drin steht, wir als Community und das hat dann doch so mein Herz erwärmt und da wollte ich mich nach draußen mal bedanken. Das fühlt sich wunderschön an. Und das Zweite ist, Herr Cook, dass ich mich bei dir entschuldigen möchte, ich habe gestern einen Fehler gemacht. Man kann sicherlich, das ist jetzt sehr privat, müssen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem ist mir wichtig. Das jetzt dir hier zu sagen, dass auch ich manchmal struggle mit den richtigen Worten und das vielleicht nicht so gemeint habe, wie du es empfunden hast. Und tief in meiner Seele möchte ich mich bei dir entschuldigen und hoffe, wir haben jetzt ein schönes Gespräch.
Danke dir, Hagen. Wir werden ein schönes Gespräch haben. Dankeschön. Das mit der Community sehe ich übrigens auch so. Zu dem anderen sage ich jetzt erstmal einfach nicht viel, weil was soll ich sagen. Ja, und wir haben eine wundervolle Gästin in dieser Folge, muss man sagen. Und zwar Sarah, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Du bist heute zum Thema Nikotin hier.
Ja, richtig.
Genau, das ist ja, hast du mit Sarah gesprochen?
Ja, wir hatten doch in einem Häppchen dazu aufgerufen, als wir übers Rauchen gesprochen hatten, und dann hat Sarah sich relativ schnell gemeldet. Also sehr viele haben sich übrigens gemeldet. Danke für die vielen Nachrichten. Ich konnte tatsächlich noch nicht allen antworten. Wir hatten dann relativ schnell Kontakt, haben geschrieben. Haben wir auch kurz telefoniert, bin mir gar nicht sicher.
Nee.
Ah ja.
Und Sarah, wie hast denn du dieses Häppchen wahrgenommen, wo wir über Rauchen reden? Weil es war ja doch so, dass ich habe jetzt zum Beispiel auch gesagt, ich rauche gern noch aktuell. Ja, und es ist natürlich ein bisschen kontrovers auch. Wie war denn das für dich?
Also ich musste bei vielen Dingen schmunzeln, weil mich das sehr erinnert hat an meine eigene Rauchergeschichte, auch diese, wir sind ja so ungefähr im gleichen Alter, also auf jeden Fall, ich bin ungefähr so alt wie Hagen, so diese Raucherhof.
Schulhofnummer.
Ja, die Schulhofnummer, ja, also das war ja früher noch ganz anders, diese ganze Kultur, die da um das Rauchen auch herrschte, so vor 20 Jahren, da habe ich mich sehr erinnert gefühlt, aber auch so andere Dinge, wie du erzählt hast, John, dass der Tag wird so eingerahmt durch die Zigaretten, ne? Also diese verschiedenen Phasen, weiß ich nicht, ich stehe auf, rauche eine, ich trinke Kaffee, rauche eine, dann ich frühstück, danach rauche ich eine und so weiter. Also genau, also ich musste mich an meine eigene Suchtgeschichte so erinnern und habe deshalb gedacht, ich schreibe mal. Und dass du gerne rauchst, das glaube ich dir nicht. Aber
da hat sie vielleicht recht.
Da hat sie vielleicht recht, das stimmt.
Das hat auch vielleicht das gerne Gelernte, ne? Dann wieder.
Ja, ja,
das erzählt man sich vielleicht.
Ja. Das erzählt man sich.
Ja, also.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, das stimmt. Also, na klar, da ist ja auch ein Suchtteufel drin, ein Onkel, der da mitspricht, ne? Ist ja klar.
Ja.
Also, wie bei anderen Sachen auch.
Bevor wir vorne anfangen, weißt ja, wir gehen so ein bisschen dein Leben jetzt durch und mit der Sucht, also Lebens- und Suchtgeschichte, so nennt es sich das auch auf Therapie, wenn man dann, ich weiß noch, wenn man auf der Stationären hat man einmal diesen, da ist man dann die Hauptperson in der Gruppe, muss sein Leben und seine Suchtgeschichte erzählen und das haben wir ja so ein bisschen übernommen vom Wording, wenn wir Gäste haben, weil das ja doch immer spannend ist, wie doch die Suchtgeschichte sich in die Lebensgeschichte reinfrisst und natürlich dann das Leben beeinflusst. Mal mehr, mal weniger stark. Bevor wir am Anfang anfangen, natürlich die Frage, wie lange bist du jetzt rauchfrei, clean?
Ja, seit 11 Jahren tatsächlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Wow. Herzlichen Glückwunsch, ja.
Genau, also schon lange. Und es ist wirklich so, es spielt für mich keine Rolle mehr. Also ich habe es tatsächlich wirklich geschafft und überwunden, würde ich jetzt sagen. Also, wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder anfangen würde, wäre ich glaub, oder eine rauchen würde oder so, dann wäre ich auch sofort wieder dabei.
Ja. Ja, das ist ja immer so. Wie, nur mal ganz kurz, was mich auch mal zu Beginn interessieren würde, wie ist denn das, wenn du andere Leute siehst, die rauchen? Triggert das was in dir? Macht also
Nein.
Gar nicht.
Ja. Ist mir egal geworden. Also mein Mann raucht weiterhin, es nervt mich tierisch, aber ich habe überhaupt keinen Drang. So. Ja.
Ja, John hat das mal, glaube ich, ins Leben gerufen, die Einstiegsfrage. Was ist denn das Erste, woran du dich eigentlich so bewusst in deinem Leben erinnern kannst?
Oh mein Gott. Oh, das Allererste.
Ich hoffe, keine Zigarette.
Schwierige Frage. Nein, also ich glaube irgendwie, meine Mutter ist in der Küche und kocht irgendwas und ich laufe rum und schaue ihr dabei zu. Also da war ich aber mini klein.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Erinnerung.
Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ja.
Ja.
Ja, dann nimm uns doch mal mit, liebe Sarah, in dein Leben.
Ja.
Großstadt, Kleinstadt, Gemeinde, Dorf, Megacity.
Alles dabei.
Ja, wie bist du groß geworden?
Ja.
Und naja, nimm uns mal mit. Wir steigen gerne ein.
Ja. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, wirklich ein richtig super kleinen Dorf in der Mitte von Deutschland, da ist auch nichts drumherum, keine Großstadt oder so, schön behütet. Mein Vater war Landwirt und ich habe noch 3 Geschwister und meine Eltern haben immer super viel gearbeitet, aber waren eigentlich echt super liebevolle Eltern und also ich hatte es eigentlich sehr gut in meiner Kindheit, keine Probleme. Das Einzige, was mir dann jetzt so einfiel, ist, ich war als Kind ein bisschen übergewichtig und da wurde ich irgendwie in der Grundschule gemobbt. Das hat mich schon, glaube ich, nachhaltig beeinflusst und ja, das war so das Einzige, sonst eigentlich eine super glückliche Kindheit. Ja.
Inwiefern hat dich das denn beeinflusst?
Konkret
sozusagen?
Ja, das, wenn ich später noch dazu komme, auch das Rauchen hatte sozusagen, hat auch so eine Funktion, so ich rauche jetzt anstatt zu essen. Also das war so in meinem Diätplan später voll integriert sozusagen. Ja. Und es hat mich auch irgendwie jahrelang gehindert, dann auch aufzuhören, weil ich irgendwie, es gibt ja diesen Mythos, man wird voll dick, wenn man aufhört. Das war so das ein Ding. Ja,
ganz wichtig zu betonen, dass es ein Mythos ist.
Ja.
Weil das natürlich auch, genau, das kann ja einer der Gründe sein, warum Leute, wie du schon sagst, weiterhin rauchen. Wie fing denn das an mit Nikotinkonsum in irgendeiner Form?
Ja.
Kannst du dich auch erinnern, dass du, bevor du selbst das erste Mal geraucht hast, wie du das wahrgenommen hast, dass Leute rauchen?
Ja. Also als Kind findet man das natürlich super eklig. Meine Eltern haben auch nicht geraucht. Einer meiner Brüder hat geraucht, auch viel geraucht. Aber wenn man dann so langsam auf die Pubertät zugeht, war es halt völlig normal, dass man es ausprobiert. Das war wie so ein Übergangsritus, ja, genauso wie mit dem Alkohol. Auch völlig, also damals auf jeden Fall, null stigmatisiert, völlig normal. So, und dann habe ich eben mit 12.
Mit 12?
Ja, haben wir uns auf dem Dorffest von irgendeinem Vater, von irgendeinem Kumpel von mir Zigaretten geklaut. Haben uns dann irgendwo versteckt und dann eben geraucht, das erste Mal. Und ich weiß das noch wie heute, weil ich habe auch gleich auf Lunge geraucht. Es war natürlich, habe ich gehustet, aber ich fand, es hat auch wehgetan, aber ich fand es trotzdem gut. Also ich fand es gleich gut.
Was genau bedeutet das?
Ich weiß nicht, also man wird ein bisschen schwindelig, aber ich habe mich halt so erwachsen gefühlt und dachte, deshalb rauchen die jetzt alle, jetzt weiß ich, wie das ist. Und dachte, wow, ich bin jetzt so erwachsen.
Aber aufgrund des Schwindelgefühls sozusagen oder einfach, also was war?
Ja, beides. Es ist ja schon so ein Kick auch. Ja. Nikotin macht ja auch was im Körper.
Klar.
Ich glaube, dass ich da sehr angesprochen habe drauf aus irgendwelchen Gründen. Zum einen und natürlich das andere, was man halt mit so einer Zigarette verbindet.
Die Attitüde auch.
Ja.
So das Image-mäßig.
Ja, das Image, spielt auch so eine super große Rolle beim Rauchen, glaube ich.
Man muss ja mal sagen, wir sind auch noch in einer Zeit, ich weiß nicht, wie das noch bei dir war, John, aber Sarah und ich sind ja auch noch in einer Zeit groß geworden, wo es Fernsehwerbung gab, wo es Plakate hingen. Und es war ja, also mein erster Gedanke daran ist, es war cool.
Ja.
Also wenn es irgendwann, was das Erste, was ich machen konnte, was cool war, also in Anführungsstrichen, war ja, ich konnte ja noch nicht in den Club gehen und Alkohol hat uns noch nicht interessiert zu der Zeit der Zigarette eben. Das war das allererste und man fühlte sich, wie du richtig sagst, so emotional aufgeladen durch das Marketing, mit dem man ja groß geworden ist. Ja, in jeder Zeitschrift, ich meine, ich weiß noch, ich habe damals auch die Sportbild gekauft und sowas und da war ja auch Werbung damals noch drin. Ja, und das ist schon, ich weiß nicht, wie es heute ist, da müssen wir mal jemanden einladen, der jetzt raucht. Das würde mich mal sehr interessieren, wie die sozialisiert sind damit, da sich ja doch viele Sachen da verändert haben. Aber kurzum, dieser Punkt Attitude, der war natürlich aufgeladen von der kulturellen Gesellschaft auch irgendwie. Es haben ja auch fast alle geraucht. Muss man ja auch mal sagen. Und man durfte überall rauchen.
Ja, absolut. Ja. Ja. Jetzt mit Restaurants finde ich immer noch. Ja, aber diese Werbung, die ja dieses Freiheitsgefühl vermittelt.
Ja, liebe Tattoo.
Halt, genau. Und genau. Das ist halt genau das, sobald du frei genug bist, Dinge selbst zu entscheiden, sollst du anfangen zu rauchen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und das
ne?
vermittelt es ja völlig krass.
Ja. Ja, genau. Und auch, also ich wollte dann auch unbedingt cool sein. Da gab es so einen Jugendraum, wo sich die Jugendlichen getroffen haben. Da haben alle geraucht. Also es gab ein, zwei, die haben nicht geraucht. Ja. Und ich wollte das auch unbedingt. Und ich war halt auch super schnell schon abhängig. Also ich würde sagen, mit 13 war ich abhängig. Ich habe mein Taschengeld ausgegeben für Zigaretten. Und ja, also wenn ich dann, natürlich zu Hause habe ich dann noch nicht geraucht, aber wenn ich dann rausgegangen bin, habe ich halt geraucht. Ne?
Lass uns nochmal kurz den Moment näher betrachten. Du hast jetzt schon von einem Jahr später gesprochen. Mich interessiert nochmal so die ersten Wochen nach der ersten Zigarette. Mhm. Wie war denn so das, war das, es war cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite sollte es ja sicherlich nicht rauskommen, man hat es ja verheimlicht und so. Aber wie war so dein Mindset? War sofort klar, okay, ich mache jetzt hier gegenüber meinen Eltern eine Lüge auf und mach das weiter? Nimm uns doch da mal mit in diese ersten Wochen nach der ersten Zigarette.
Ja, also ich glaube, natürlich habe ich das verheimlicht von meinen Eltern und ich habe dann auch nicht sofort mir selber Zigaretten gekauft, sondern wenn ich dann irgendwo war und jemand hatte welche, habe ich mir eben eine geschnurrt und dann habe ich eben eine ganze Zigarette, so wie das halt so schleichen geht. Und natürlich haben die das irgendwann gerochen. Man riecht es ja sofort, wenn man raucht. Und ich konnte die auch nicht anlügen. Also meine Mutter, die hat es sofort gesehen, wenn ich die angelogen habe. Also die wussten das auch. Also die wussten auch von Anfang an, dass ich rauche dann.
Und der Kauf des ersten Packung, weißt du das noch?
Da kann ich mich so konkret gar nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Aber es ging halt so schleichen, ne?
Nee, klar, es ist ja auch genau, es geht ja ins Schleichen. Man kennt es ja auch so ein bisschen von sich. Was ich noch gerne wissen würde, ist jetzt, also ein bisschen an deine Frage, Hagen, anschließend. Wie hat sich denn in den ersten Wochen, was hat sich verändert in deinem Leben? Also hast du dich direkt erwachsener gefühlt? Hast du Freunde vielleicht geändert? Was wurde anders?
Ja, also ich habe auf jeden Fall mich erwachsener und cool gefühlt und ich war eben in diesem Jugendraum, ich wollte unbedingt dazugehören und das waren eben alles Ältere, die meisten waren älter als ich und habe halt mit denen abgehangen und geraucht und rumgesessen und ja, also es hat schon irgendwie was mit mir gemacht und ich habe eben auch wirklich schon, also es war super wichtig, dass ich Zigaretten hatte. Also das war dann ziemlich schnell mir schon so, also sehr wichtig. Genau.
Wie war es, wenn du keine Zigaretten hattest? Weißt du das noch?
Ja, also ich hatte wirklich Suchtdruck. Ach, krass. Man sagt ja Schmacht, ne? Also so wirklich ein Schmacht. Und ja, dann habe ich mir halt bei Freunden welche besorgt oder keine Ahnung, irgendwie ging es immer, ja.
Wurde in jeder Pause in der Schule dann geraucht, so direkt?
In der Schule, also auf Toilette.
Ach echt, im Haus?
Ja, also es war schon relativ schnell und auch davor und danach, also ja.
Genau, dann gab es da sicherlich eine Entwicklung auch im Konsum, wie viel du geraucht hast. Oder erstmal können wir nochmal kurz überlegen, also welche Zigaretten waren wichtig? Wo hat die Zigarette gewirkt quasi? Ist es die morgendliche Zigarette erstmal nach dem Aufstehen, die nach dem Essen? Da gibt es ja so die in Anführungsstrichen wichtigen Zigaretten. Mhm. Wie war das für dich? Und wie hast du das sozusagen, wie wichtig war das auch für dich, diese zu haben?
Das war absolut wichtig. Also natürlich ich habe auch gleich nach dem Aufstehen geraucht, auch vor dem Frühstück.
Ja, im Bett direkt?
Ja, ich habe nachher auch in meinem Zimmer einfach geraucht. Ja, meine Eltern mussten zusehen. Genau.
Das ist schon, Entschuldigung, das ist schon, wenn ich jetzt unterbreche, das ist schon bemerkenswert. Also ich kenne keinen aus meinem damaligen Freundeskreis, der im Zimmer geraucht hat in dem Alter. Also das ist schon auch bemerkenswert, oder? Also im Kinderzimmer rauchen mit 13?
Na, ich glaube, da war ich schon ein bisschen älter 14, dann, als ich war ich schon so 14, 15, wo ich dann im Zimmer geraucht habe tatsächlich. Ja, aber
wer hat im Zimmer seiner Eltern geraucht? Also
ich kenne auch wenige Leute aus dem Fenster, vielleicht der ein oder andere.
Ja. Also das ist schon bemerkenswert irgendwie.
Ja, ich glaube, meine Eltern, die waren so ein bisschen hilflos, die wussten nicht, was sie machen sollten. Die waren dann auch irgendwie froh, dass ich
Was du keine, zu Hause rauchst.
Ja, naja, also ja, oder auch irgendwie so hatten immer den Drang, so den, ich glaube, sie wollten mir nicht so streng verbieten, weil sie dachten, es bringt eh nichts.
Ja, das war bei mir ähnlich. Meine Eltern haben mir ja auch in dem Alter noch irgendwie dann pro Woche 2 Schachteln Kippen quasi finanziert, sozusagen, dass ich nicht mein ganzes, also dass ich nicht mir irgendwas, keine Ahnung, mir irgendwie die anders besorge, sozusagen. Ja. Ja, ja. Das sind aber auch schwierige Entscheidungen, weil manchmal nicht auch so wie bescheuert, aber dann nicht auf der anderen Seite so, na okay, but I kind of get it. So, es ist,
ja.
Das ist sehr schwierig als Eltern mit Kindern, die anfangen zu rauchen.
Ne? Ja, würdest du jetzt deinen Kindern Kippen kaufen, wenn die 13, 14 sind und rauchen?
Nee, ich denke, wenn die halt
krasse
schon,
Entscheidung.
Ja, ne? Wenn die halt aber schon rauchen, so seit, weiß nicht, also wenn die schon seit einiger Zeit rauchen, Nee.
Also ist jetzt kein Vorwurf deiner Eltern, sondern einfach, was würden wir machen, ja? Meine Güte, wie war das dort? Haben die auch das finanziert?
Nein, also das nicht, aber sie haben es halt, mein Taschengeld und die haben es halt einfach irgendwie akzeptiert. Es war aber nun mal auch so, ich war ja nicht die Einzige, die geraucht hat, sondern es haben ja alle geraucht. Es war halt so null stigmatisiert, es war halt irgendwie normal. Also komisch, aber es war halt nicht was Schlimmes. Hätte ich jetzt da oben die ganze Zeit Cannabis konsumiert oder so, das
wäre natürlich anders gewesen.
Das wäre anders gewesen, aber... oder ja, also das war halt jetzt für sie, sie fanden es schlimm, aber jetzt glaube ich nicht so sehr.
Weißt du noch, ob du dich erinnern kannst, dass das gefährlich war? War dir klar, man kann davon sterben?
Ja, sicher. Also in dem Alter jetzt noch nicht.
Ja.
Da denkt man ja, man lebt für immer. Und
das stimmt,
man denkt auch, ich höre dann auf, wenn ich, weiß ich nicht, wir haben uns, wenn ich schwanger bin, dann höre ich auf. So, das hat man sich also total bescheuert mit 15 halt so naiv.
Okay.
Oder ja, weiß nicht, ich höre dann halt auf irgendwann.
Es war einfach nicht Thema.
Es war kein Thema, nein.
Ja, klar. So, und wie hat sich das dann entwickelt zu so einem, also ich meine, du sitzt ja auch hier, weil dein Konsum ja doch dann noch sehr drastisch gestiegen ist. Ne?
Ja.
Wie war das?
Erzähl also es fing an mit 16 wollte ich unbedingt abnehmen und da habe ich dann eben die Zigaretten in meinen Diätplan integriert. Also ich habe wirklich noch mehr geraucht und habe eben versucht, so die Zeit zu den nächsten Mahlzeiten zu überbrücken damit. Und da wurde es dann richtig viel. Genau.
Kurze Frage, funktioniert das eigentlich oder ist das ein Mythos? Ich weiß das gar
also
nicht. Wenn ich selber rauche, geht davon der Hunger weg?
Nein.
Weil ich habe das so nie benutzt.
Man bildet sich das ein,
okay.
Aber ich glaube, nein, eigentlich nicht. Das war eben, ja, das ist so ein Mythos und man denkt dann, aber ich habe halt trotzdem halt super viel geraucht dann, oder vielleicht war es auch einfach so eine Erzählung, die ich mir dann selber erzählt habe, ja, ich rauche jetzt mehr, damit ich nicht esse oder so, obwohl ich eigentlich rauchen wollte, ja.
Was bedeutet denn das, also inwiefern hast du das so geplant? Weil du sagst, du hast in deinen Diätplan integriert, saßt du dann wirklich sozusagen da und hast akribisch darüber nachgedacht, wie du sozusagen die Zigaretten verwendest, das machen zu können, oder lief das mehr so nebenbei und du hast irgendwie, war nur so im Hintergrund, oder wie wichtig und wie konkret war das?
Naja, also ich habe es jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber ich habe einfach mir gedacht, na okay, also wenn ich dann esse ich nichts bis dann und dann und dann rauche ich halt ganz viel.
Okay, also schon,
schon
sehr krass. Ja, okay, krass.
Sehr gut. Also und es wurde halt dann dadurch immer mehr, also ich habe, ich hatte zwischenzeitlich dann auch mal eine Phase, wo ich wirklich aufgehört habe.
Mhm.
Und
wie kam es dazu?
Ja, weil es einfach so viel war und ich dann schon, also mir dachte, also das geht nicht so weiter, auch das ganze Geld, also weißt ja, was ich da ausgebe, ja.
Mhm.
Als junger Mensch möchte man vielleicht auch noch irgendwie was anderes kaufen, außer Zigaretten. Und dann habe ich eben aufgehört mit so 17 und habe das auch wirklich eine Weile lang durchgezogen.
Wie viel hattest du da zu dem Zeitpunkt geraucht?
Also ich würde schon, wenn ich konnte, dann mehr als ein Päckchen. Also ein Päckchen sowieso, aber also es war immer so, wenn ich konnte, dann habe ich einfach die ganze Zeit geraucht. So.
Also der berühmte Begriff des Kettenrauchers, den man aus seiner Jugend kennt, der würde auf dich zutreffen.
Voll.
Jetzt.
Ja. Ja.
Okay. Und wie ist, ich glaube, weil viele, glaube ich, können sich auch nicht darunter vorstellen, bedeutet das wirklich quasi, also wortwörtlich eine Zigarette nach der anderen? Weil es gibt Situationen, die ich kenne, wo man eine Zigarette ausmacht und die nächste ansteckt.
Ja.
Oder heißt es halt so, dass dann eine gewisse Zeit dazwischen ist?
Naja, schon, kommt halt drauf an, wo man sich befindet. Aber ich war immer schon so jemand, auch schon als ich so ganz jung war, wo dann wir haben dann eine geraucht, meine Freundin und ich habe die ausgemacht und wollte mir gleich die nächste anstellen. Ja. Also ich war schon immer so maßlos da bei den Zigaretten. Das war halt irgendwie wirklich so meine Substanz. Nikotin. Also es hat mich sofort angesprochen und ich war gleich so maßlos. Ja.
Das ist was ich kenne vom Kokainkonsum. Da habe ich auch so geraucht. Gott, ja. Ne? Davon abgesehen habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten mir direkt die nächste angemacht. Kann mich nicht wirklich erinnern. Also wenn ich jetzt nicht anderweitig intoxikiert war. Ja, bei Alkohol war das auch, glaube ich, so am Anfang, wenn man getrunken hat, dass man dann auch viel geraucht hat. Aber das ist schon auch was dann nochmal bei dir viel, viel stärker ausgeprägt ist. Da hast ja eben, wie du gerade gesagt hast, finde ich auch ein interessantes Wording, dass du selber sagst, das war meine Substanz. So wie das bei mir dann Kokain war, dass du wirklich diesem Teufel dann verfallen bist. Ne? Wenn man kontinuierlich raucht. Wir kannten mal jemanden, der hat auch so viel geraucht. Oder das war in der Vergangenheit schon, wir haben das nicht miterlebt. Ja. Da schließt sich jetzt mit meiner Frage an. Wenn man so viel raucht, Sarah, dann ist man doch ständig auch in Situationen, wo man eigentlich nicht rauchen kann. Also auch damals schon. Man ist ja irgendwo, kannst du doch dann für einen gewissen Zeitraum, sei es eine Ausbildung, Schule oder welche Unterrichtsstunden, dann kann man ja eine Stunde nicht rauchen. Wie war denn das? Hast du dich komplett eingeengt gefühlt?
Ja, es ist ja schon auf eine Art und Weise. Es ist ja wie so eine Uhr, die dann so runter, also man raucht dann und dann ist der Nikotinspiegel oben und dann ist es ja wie so eine Uhr, die dann tickt, bis man weiß, oh, jetzt sinkt es und man kriegt wieder Suchtdruck und Schmacht und will unbedingt rauchen. Und das war schon so. Ich habe oft dann einfach, weiß ich nicht, in der Schule, oh Gott, wann ist die Stunde dabei vorbei, dann kann ich eine rauchen, oder? In allen möglichen Situationen, ja. Und das hat mich halt auch super, also ich habe mich so unfrei gefühlt.
Ja, das kennen wir.
Also super unfrei.
Krass, das finde ich krass. Also in der Schulstunde warten, dass man eine rauchen kann, ja, aber schon so richtig danach sehen, das hatte ich so noch nicht. Aber allerdings zum Beispiel, ich wollte dich mal fragen, Hagen, wie war es denn bei dir in Entgiftung mit Rauchen? Weil ich habe in Entgiftung habe ich zum Beispiel super stark geraucht. Ich habe jetzt im Urlaub relativ stark geraucht und jetzt leider gerade immer noch. Ich bin in so einer Phase, wo ich eher stark rauche. Ja, wie ist auch. Das
in Entgiftung?
Ja, genau, weil da ist ja da
das war,
dieses
das
Kettenrauchen ist nämlich was, wo ich denke sofort an Entgiftung.
Ja, ich habe das im Häppchen jetzt gerade gesagt, dass das auf Therapie schlimmer wurde, ne, mit diesen ganzen, weil alle geraucht haben und man das dann in seinen Tagesrhythmus richtig eingebaut hat. Aber jetzt, wo du fragst, das ging auf jeden Fall mit der Entgiftung los. Ich weiß noch, wie ich da von meinem letzten Geld so viele Schachteln gekauft habe wie möglich. Aber nicht mal, weil ich es wusste, sondern aus so einem tiefen Reflex. Dann will ich aber wenigstens rauchen. Das war so ein dummer Gedanke, der da mir rumgegeistert ist. Und natürlich ging es allen anderen auch so, die da waren. Und ich weiß noch, wenn die Zigaretten dünn waren. Ich war ja im Countdown, da durfte man nicht raus. Dann musste man sich das draußen kaufen lassen und bringen. Also bei den Spaziergängen durfte man auch nicht in Späti, weil da gibt's ja auch andere Substanzen. Und ich weiß noch, wie, wenn da die Zigaretten alle waren. Also ich habe da auch sehr viel geraucht in der Entgiftung, aber ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht ärztetechnisch auch anders machen sollte. Dort wurde das dort auch toleriert, weil es erstmal krass ist, halt von so einer doch harten Droge zu entziehen, die ja eigentlich Nikotin auch ist, ne? Aber ich will es jetzt nicht relativieren, aber es wurde immer gesagt, jetzt macht erstmal das eine und danach das andere. Jetzt bin ich 2 Jahre clean, habe das andere immer noch nicht geschafft. Also ja, vielleicht müsste man mit dem Rauchen da auf Therapie auch nochmal anders umgehen. Habe jetzt auch keine Lösung dafür. Ja.
Also ich kann das schon verstehen, dass man das so macht. Rauchen ist zwar auch eine schlimme Sucht, aber das der einzige Vorteil in Anführungsstrichen ist, man verliert nicht seinen Job, man wird nicht unzuverlässig, man kriegt sein Leben noch auf die Reihe. Und ich meine, das ist eben, die Rechnung zahlt man ja beim Rauchen am Ende mit seiner Gesundheit, aber man kann ja trotzdem sein Leben so meistern. Und ich meine, wenn man von so einer anderen Abhängigkeit wie ihr...
aber es gibt, ich glaube, es gibt auch Leute, die durch Zigarettenkonsum
stark
leiden. Es gibt sicherlich, glaube ich, Situationen, die da richtig schwierig sein können.
Ja, also gelitten habe ich auch sehr. Aber trotzdem kann man...
Es ist ein bisschen was anderes, ja klar, nee, das ist schon klar. Aber jetzt, beschreib doch mal, also wenn das für dich möglich ist, also was ist überhaupt so richtig macht, das Rauchen. Also so, ja. Wenn du jetzt nochmal, weil das finde ich schon, ich finde das ist, weil für Leute, die nie eine Zigarette geraucht haben, ist es ja ganz schwer sich vorzustellen, also warum rauchen Leute überhaupt? Was hat, man sagt kein Rausch, bla, wozu? Hm. Also jetzt hast du gesagt, so ein bisschen mit dem Gewichten, aber jetzt mal so, was in dir passiert in dem Moment, wo du eine Zigarette angemacht hast?
Naja, man bekommt schon so einen kleinen Kick von dem Nikotin, das es wirkt irgendwie anregend, ne? Man merkt es jetzt vielleicht nicht so direkt, wenn man sehr viel raucht, aber das ist schon so. Es ist ja so, wenn man dann zum Beispiel eine Weile nicht raucht und raucht dann wieder eine, dann merkt man erstmal, genau, wie krass das eigentlich ist, was da alles so abgeht im Körper. Ja, und dann...
Beschreib das mal kurz noch
mehr. Ist das, was ich jeden Morgen merke bei der ersten Zigarette?
Ja, also dieses, ich weiß nicht, so leichter Schwindel, man wird so ein bisschen... Ja, es ist irgendwie so ein angenehmer...
ich finde das nämlich gar nicht anregend.
Nein?
Du mochtest das?
Ich mochte das.
Ja, aber ist das ganz schlimm. Aber wahrscheinlich gibt es ganz viele Menschen, die finden den ersten Kokainrausch eben auch furchtbar. Und bei dir, nochmal, du sagst selber, das war deine Substanz.
Ja.
Ich mag das auch nicht.
Ich finde den Nikotinflash ganz schlimm.
Ich muss ja auch da dann wieder auf Toilette. Das hört ja bei mir nicht auf, das Thema. Ja. Entschuldigung, aber krass, dass du das als angenehm bezeichnest und auch danke, dass du das auch ehrlich so teilst, denn es ist ja sicherlich auch irgendwann mit einer Scham behaftet gewesen, dass ich das jetzt gut finde, also aus deiner Perspektive.
Ja, schon, und aber die Sucht ist ja auch so super perfide noch in ganz vielen anderen Dingen, also ich meine, das ganze Verhalten wird ja dadurch beeinflusst, ne? Also dieses, man redet sich ein, man kann sich nicht konzentrieren ohne Zigarette. Ich brauche jetzt eine, ich muss jetzt eine rauchen, sonst kann ich das nicht machen. Und dass man immer den Tag so einteilt, so ich mache jetzt das und
Der ist ja bei dir, der Kopf ist ja den ganzen Tag voll mit erlaubnisgebenden Gedanken. Den brauchst du ja quasi bei jeder Zigarette. Ja. Wo ich den einmal brauche oder zweimal am Tag, wenn ich was besorgt habe.
Ja.
Und du, ich höre das gerade raus, dass du dieses, ich erlaube mir das jetzt und diese Logik, warum ich das darf, dass das komplett, es muss ja auch anstrengend sein ohne Ende.
Genau, ich fand es super
anstrengend. Dieses Gedankenkarussell.
Ja, also ich meine, nachher irgendwann merkt man, da denkt man ja gar nicht mehr drüber nach. Also bei mir war es irgendwie so, ich habe dann einfach geraucht, ohne drüber nachzudenken teilweise. Es lief halt so nebenher. Der Aschenbecher quoll so über und ich habe irgendwas gemacht und halt ständig geraucht, ne, wenn ich konnte. Aber wenn man dann zum Beispiel eine Weile aufhört oder versucht aufzuhören, dann kam das halt super, immer mit diesen erlaubnisgebenden Gedanken. Ja, jetzt kannst du doch eine rauchen, jetzt hast du das geschafft. Mhm. Oder jetzt hattest du so einen stressigen Tag, jetzt kannst du doch eine rauchen. Mhm. Also das...
Und du hast ja aufgehört, da hatten wir ja nur mit 17, ne? Wie kam es denn? Waren es dann diese erlaubnisgebenden Gedanken, die du gerade genannt hast, die dich langsam da auch wieder eingeholt haben? Ja. Erzähl doch mal, wie das passiert ist.
Also, danke für die Timeline, Mr. Cook. Sehr
gerne. Genau. Also zum einen, ich habe aufgehört, aber ich habe irgendwie versucht, diese Leere der Zigaretten da mit anderen Sachen zu füllen. Also ich habe tatsächlich, ohne Witz, halt dann 20 Äpfel am Tag gegessen. Und ich dachte, immer wenn ich einen rauchen will, esse ich halt einen Apfel, ist gesund.
Eine Schachtel Äpfel
quasi. Es war halt... auch nicht gut. Ich habe es halt nicht geschafft, wirklich die Sucht loszulassen, sondern habe irgendwie versucht, das mit irgendwas anderem zu füllen. Und dann habe ich halt irgendwann wieder angefangen, dann war ich auf einer Party, habe was getrunken, ach ja, gib mir doch mal eine. Und so ging das ganz schnell. Also
wie lange war gar nichts?
Genau, noch wie viel?
Dreivierteljahr. Also okay. so mit 18 habe ich.
Also Dreivierteljahr ist aber ja schon eine Zahl, die man erstmal so hinlegen muss.
Ja, genau. Ne? Also das war schon gut, aber ich war halt sofort wieder dabei und halt sofort habe ich wieder richtig viel dann auch geraucht. Ja.
Auch mehr dann?
Ja.
Krass, okay. Also auch wie bei anderen Substanzen oft. Ja, das, ja.
Ich habe noch eine Frage nochmal. Also ich habe meine Fragen ja eh die ganze Zeit hier, aber warum sage ich das eigentlich? Nochmal kurz zurückgehend, ich frag mich die ganze Zeit, ob es eine Verbindung gibt oder ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dieses Mobbing in der Grundschule, wo du meinst, das hat dich schon beschäftigt und hat, also das ist jetzt wirklich sehr verkürzt, meine Theorie, aber weil ich kenne das so ein bisschen von mir, wenn ich mache jetzt, was ich will, ich nehme mir das jetzt, ich kann das jetzt und aus einer Schwäche heraus mache ich dann Bullshit, der mir Stärke suggeriert, um eine Selbstwirksamkeit zu erreichen, die aber ja mir nicht gut tut. Das weiß ich, aber in dem Moment ist einfach der schnelle Kick für mich der mir dann Kraft gegeben hat, in Anführungsstrichen. Bei mir war das eben diese ganze Kokain-Geschichte. Aber war das so, ist da eine Verbindung oder bilde ich mir das ein?
es ist insofern eine Verbindung da, dass ich immer halt, ja, so, was ja jetzt auch nichts Besonderes ist bei jungen Frauen, wirklich unsicher war in Bezug auf mein Körperbild, ne? Mhm. Und die Zigaretten, das wurde einem ja auch so suggeriert, die machen einen schlank, die machen einen frei. Ich glaube, alle, ich und meine Freundin, wir wären alle irgendwie gern Kate Moss gewesen, die da mit der Zigarette cool in der Ecke sitzt. Also das hatte eher so was damit dann zu tun, mhm. dieses, dass ich halt diese Unsicherheit, die ich schon aus meiner Kindheit mitgenommen habe, dass sich das dann halt so weiter verpflanzt hat in mein Erwachsenenleben.
Also war das schon auch so ein Schutzschild? Also ja. Wenn du mit einer Zigarette an der Ecke standest in einer Party, ja. Warst du der Situation besser gewappnet als ohne Zigarette?
Ja, auf jeden Fall.
Einfach vom Grundgefühl?
Ja, doch. Man hat was in der Hand, man hat was zu tun und auch man sieht cool aus. Und
ich kann das gut nachvollziehen. Wenn ich an meine ersten Clubbesuche denke, habe ich auch komplett geraucht, weil ich eigentlich viel zu aufgeregt war und zu schüchtern, um da so zu stehen. Aber mit Zigarette geht's dann. Also, ne, in Anführungsstrichen mal wieder. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ne? Und
ja, ich kann es auch krass verstehen, genau. Ich finde auch wichtig, dieses was zu tun haben, ne, in der Hand. Das ist auch so ein Punkt, ne? Das sind so, also
auf
das,
den Bus warten.
Genau, bei Zigaretten sind es ja nochmal ganz andere Dinge als auch bei anderen Substanzen, ja. Ne? Diese ganzen Gewohnheitszigaretten, die man raucht. Und je mehr das werden, also irgendwann ist man ja überschüttet mit Gewohnheitszigaretten und gewohnt sich durch den Tag. Das ist ganz schrecklich. Ja. Wurde es dann immer mehr sozusagen der Konsum bei dir, bis zu einem Punkt, wo du dann tatsächlich jetzt dann vor vielen Jahren aufgehört hast? Oder was war der Weg dahin?
Ja, also es wurde schon immer mehr. Ich bin dann irgendwann, habe Abitur gemacht, bin weggezogen, habe dann studiert und habe da auch wahnsinnig viel geraucht. Ja, es war auch oft so die Entscheidung, man hat ja nicht viel Geld als Studentin, kaufe ich mir jetzt Essen oder Zigaretten, und die Entscheidung fiel eigentlich immer positiv für die Zigaretten aus. Ach, krass, okay. Also es war schon so, ja. Ja, gleichzeitig fand ich es auch wirklich scheiße. Also es hat mich genervt.
Was hat dich daran genervt?
Naja, dass ich halt so abhängig bin. Ja, ich meine, das wenige Geld, das könnte man halt auch in Reisen investieren oder das, was man halt in seinen frühen 20ern halt gerne machen möchte. Schöne Dinge, ja, und nicht da sitzen und rauchen. Also ich habe auch viel Zeit verbracht, einfach so da zu sitzen und nachzudenken und halt eine nach der anderen zu rauchen. Also.
Aber du hast gesagt, mit Anfang, Mitte 20 hat man ja nicht viele monetäre Mittel.
Ja.
Damals hat schon die Schachtel 5 Euro gekostet. Ja. Das mal 30 sind ja schon
viel.
Was ist denn 3 mal 5? MC
Lückert. Aber die hat doch am Anfang 3,20 Euro hat die
das
so gekostet.
Ja, okay. Rechnen wir mal mit 5. Das ist ja sehr viel Geld. Ja. Ne? Was Also das ist schon, und du hast ja mehr geraucht, also landen wir ja bei 200 Euro. Ja. Ne?
Genau. Also im Grunde genommen, ich hatte nie viel Geld. Ne? Einfach deswegen. Ich bin natürlich viel auch ausgegangen, weggegangen und solche Dinge, aber für was anderes blieb halt nichts.
Also Konsum im Allgemeinen.
Ja. Ja, und das hat mich schon genervt auch. Und dann bin ich so mit 22, habe ich in Madrid studiert. Hatte ich ein Auslandsstudium ein Jahr, und in Madrid waren die Zigaretten noch günstiger. Und da konnte man noch, also da war es noch normaler, überall zu rauchen. Wirklich in der Universität, da war zwar offiziell.
Eine Vorlesung?
Nee, aber auf den Gängen.
Auf den Gängen?
Wirklich, da ist offiziell war da Rauchverbot, aber alle haben da geraucht. Ja. Nicht nur Nikotin, also nicht nur Tabak, sondern auch Cannabis. Also Cannabis, man kam da immer morgens rein und kam so eine Wolke einem entgegen. Krass. Und da habe ich dann wirklich angefangen, super viel, noch mehr zu rauchen, weil da war es so günstig, da konnte ich mir ja dann 2 Päckchen kaufen. Ich glaube, 2,60 Euro haben die dann gekostet für den Preis, den ich dann in Deutschland.
Aber krass, wie dein Suchtgedächtnis dann da auch sofort auch rechnet, ne? Also das wurde dann auch gleich ausgerechnet, dass wie viel ich jetzt mehr rauchen kann, ne? Bevor wir zur Entscheidung kommen, wie sich das dann geändert hat, wollte ich noch mal kurz einen Exkurs machen zu Cannabis, Alkohol, anderen Drogen, wenn du das möchtest.
Ja.
Wie ist denn das parallel gelaufen? Hattest du da auch mal Momente, wo du gesagt hast, ui, das gefällt mir auch zu gut oder so?
Nein, also es war schon so, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, und ich hatte, bei uns auf dem Land ist wirklich ein sehr hoher Drogen, Pro-Kopf-Konsum. Also es ist wirklich, ich hatte auch Zugang zu allem, hätte Zugang gehabt zu allen und hatte auch Freunde, die Cannabis konsumiert haben und auch ich habe es ausprobiert in sehr jungen Jahren, ich glaube mit 13 oder 14 auch, und habe auch, also schon auch, sagen wir mal so wöchentlich Cannabis konsumiert. Und viele Leute um mich rum haben das wirklich morgens in der Schule gemacht. Es war auch, ne, also ich habe da auch ja einige Freunde, sag ich mal, verloren auf dem Weg, die da eine andere Abbiegung genommen haben. Aber bei mir war es so, ich habe dann irgendwann mit 16 festgestellt, so, das ist nichts für mich. Also erst war es ja lustig so für mich, das zu rauchen, aber dann ging es mir immer schlechter. Also ich hatte da wirklich dann so Ängste und nachdem ich Cannabis konsumiert habe, und dann habe ich es halt wirklich völlig sein lassen.
Nicht deine Substanz.
Hm? Nicht meine Substanz, genau. Ja,
das ist, finde ich, immer schön zu hören, wenn Leute das so schnell gespürt haben. Ja. Ja? Aber eben dann war es eben nicht deine Substanz, sondern dann habe ich schon oft gehört, dass man das dann eben auch spürt. Ich meine, ich habe es ja auch gespürt bei anderen Substanzen, die ich einmal probiert habe und mich nicht wirklich interessiert haben. Ja, also ja, es sind einige dabei, die ich auch probiert habe, die ich nie wieder genommen habe einfach. Ja, wo andere dafür in der Klinik sind. Das ist eben russisch Roulette, you never know.
Das stimmt. Gab es denn auch noch andere körperliche Beschwerden, die sich entwickelt haben bei dir mit dem
Rauchen? Oh ja, also mit 15 habe ich auf einmal so richtig schlimme Bronchitis bekommen.
Mit 15 schon?
Ja. Meine Mutter hat mich dann zum Lungenfacharzt geschickt. Der hat mich dann natürlich doll ausgeschimpft und gesagt, ja, wenn du so weitermachst, dann endest du irgendwie, ne? Also mit diesem Horrorszenario, weiß ich nicht.
So wie man halt mit jungen Leuten umgeht.
Ja, genau.
Ein Horrorszenario aufbauen.
Ja, aber bei einer Schachtel am Tag war es halt doch angebracht.
Ja, es stimmte, aber es hat mich halt, ich weiß noch, ich bin dann nach Hause gefahren mit ihr und die nächste Gelegenheit habe ich halt genutzt, habe mir wieder eine angesteckt. Hat mir das Angst gemacht und mir war auch bewusst irgendwie, ich mache hier meine Gesundheit kaputt, aber ich habe weitergemacht.
Da sind wir wieder bei der Sucht. Sucht ist Sucht und das ist dann eben alles egal, ne?
Genau.
Ja, so wie mir auch viele Sachen immer egal waren dann. Ne?
Und es gab auch noch ganz viele andere negative Dinge. Also ich meine, sowas zum Beispiel, ich hatte so wahnsinnig unreine Haut, ja. Also so wirklich, ich habe gar nicht, mein ganzer Rücken, es war einfach nur, das ist alles weg, seitdem ich aufgehört habe. Auch meine Lungen, also ich habe keinen Husten mehr. Ich war immer im Winter krank, richtig schlimm krank und mit so richtig schlimmem Husten, alles ist weg. Also kam es wahrscheinlich vom Rauchen.
Das finde ich, da kannst du da noch weitermachen. Sag uns so mehr negative Sachen, die damals negativ waren, die jetzt gut sind. Gibt's da noch mehr?
Naja, natürlich, die Freiheit, die ich gewonnen habe und das Allergrößte, was ich zurückgewonnen habe, finde ich. Und so gesundheitsmäßig, ja, wirklich einfach, ja, dass es mir allgemein viel besser geht. Ne?
Wie waren das im Freundeskreis, auch Partner? Wie war das denn bis eben dann zum Höhepunkt / Tiefpunkt des Konsums? Wie wurde mit dir darüber kommuniziert? Also haben Menschen gesagt, ey Sarah, meine Güte, also das ist zu viel, oder wurdest du gar nicht darauf angesprochen oder hast du es nicht hören wollen? So diese ganze Thematik.
Ja, doch. Also ich hatte viele Freunde, die auch geraucht haben, aber die dann trotzdem auch gesagt haben zu mir, ey, hör mal, was machst du? Also steck dir doch jetzt nicht sofort wieder eine an oder so, ne? Ich wurde schon öfters drauf angesprochen.
Was hat das gemacht mit dir?
Ja, ich dachte halt so, naja, oh Mann, ich rauche ja super viel, das habe ich gedacht, aber ich habe es halt so versucht zu verkaufen wie so ein Spleen. Ist halt so mein Spleen.
Okay,
also, ich bin halt die chaotische Sarah, die halt immer
raucht.
Die raucht halt. Okay. Ich bin halt. Genau.
Also hast du dich angefangen, auch darüber zu identifizieren, wie es ja oft das bei
Substanzen halt so. Kokser.
Ja, absolut, genau.
Ja, genau. Also das war schon so Teil meiner Identität, ne?
Hast du dann derzeit auch schon sozusagen abgeschlossen mit dem Gedanken, jemals aufzuhören, sondern dachtest erstmal so, das bin ich halt?
Nein, zum Glück nicht.
Okay.
Also ich habe mehrere Versuche unternommen. Also so ungefähr ab 2007 habe ich immer wieder versucht aufzuhören, da war ich so 23, 24, also hab mir Nikotinpflaster besorgt, die höchste Stufe, ne, und hab dann irgendwie super viel Sport gemacht und hab auch es geschafft, manchmal eine Zeit aufzuhören, so 2-3 Monate, bin aber dann immer wieder rückfällig geworden, genau. Und dann halt auch immer wieder sofort total dabei, also es ging immer sehr schnell. ich habe mir immer dann vorgenommen, ach ja, ich rauche jetzt nur eine und dann nicht mehr und ich rauche immer nur so am Wochenende oder nur wenn ich weggehe. Und natürlich,
kontrollierter Konsum.
Ja, kontrollierter Konsum und ich weiß ja jetzt, dass ich auch ohne kann, deshalb kann ich ja jetzt mir eine anstecken, also so war das halt.
Ja, das sind die gleichen Gedanken, die mir auch
genau
immer
das
alles.
Ja.
Das ist. Und was führte denn dazu, dass du dann endgültig aufgehört hast und vor allem, wie hast du es geschafft?
Jetzt lauschen wir ganz
jetzt lauschen
gespannt.
Wir ganz gespannt. Jetzt die Lauscher aufsperren.
Auch du, Silke, ne?
Ja, okay, naja, da muss ich euch enttäuschen, weil ich wurde schwanger und das.
Ja, die Wissenschaft ist ja noch nicht zu Ende bei dem Thema. Wer weiß, was noch passiert im nächsten Jahr.
Andere Zeiten
auch für dich im Telefon.
Nee, also es war so. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben und habe in London geforscht. Und in dieser Zeit war ich auch sehr viel weg und habe sehr viel geraucht. Und dann habe ich eben mit einer Zigarette in der Hand wirklich diesen Schwangerschaftstest gemacht und dachte, oh, also ich hatte da einen Freund, der jetzt mein Mann ist.
Ja,
danke.
Nachwuchs, ne?
Danke, genau. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich aufhören, ne? Und jetzt kommt es ja auch wahrscheinlich auch nicht in Frage, mich da voll zu dröhnen mit diesen Nikotinpflastern höchste Stufe. Und ich muss jetzt einen kalten Entzug machen. Und das hat aber am Anfang, ist es mir super schwer gefallen. Also es war nicht so, dass ich dann sofort einfach, ich bin jetzt nicht Raucherin und ich schaffe das jetzt, weil ich jetzt schwanger bin. Nein, sondern ich habe wirklich mir ein Päckchen gekauft, eine Zigarette angesteckt, weggeschmissen, dachte, scheiße, ja, was mache ich hier?
Am Anfang der Schwangerschaft
noch? Ja, ganz am Anfang,
Am Anfang. Die, ja, danke wirklich, fürs Teilen, das ist sicher, sicherlich was dir nicht einfach fällt
zu
sagen.
Ich habe mich super geschämt, aber das ging wirklich nicht lange. Dann habe ich irgendwie, ich weiß es noch, irgendwas gelesen, auch über die schlimmen Folgen, die Rauchen haben kann und für das ungeborene Kind und habe dann wirklich, ich weiß noch den Moment, wirklich den Entschluss gefasst, so, das war's. Was mache ich hier eigentlich? Verdammte Scheiße, also wirklich, Entschuldigung, jetzt habe ich geflogen.
Das ist total okay.
Also wirklich und habe dann wirklich diesen Entschluss gefasst und bin auch dabei geblieben. Und zwar nicht nur natürlich für das Kind, was man ja dann über alles liebt, aber eben auch für mich später. Also ich bin dabei geblieben, weil ich es nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr so unfrei sein.
Krass, ja. Und aber kannst du, also was hat dir besonders geholfen? Außer, also na klar, dass du nicht schwanger warst, aber gab es so Kniffe, die du hattest, irgendwelche Tricks quasi, die du anwenden konntest, irgendwelche Dinge, die wir nach außen schicken können als Tipps an Leute?
Ja, leider ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, es ist einfach so, man muss, glaube ich, es ist ja alles mit der Zigarette verknüpft. Ja, jeder, also viele Handlungen in deinem Alltag, jetzt rauche ich eine Bushalte, eine rauchen, keine Ahnung, nach dem Frühstück eine rauchen. Man muss einfach das überschreiben irgendwie mit Erfahrungen, die man macht, ohne zu rauchen. Und das ist mir es war für mich einfach ganz klar, das kommt jetzt nicht in Frage, dass ich hier rauche. Und ich hatte natürlich Suchtdruck noch, aber ich habe dem Stand gehalten und ich habe auch gemerkt, es geht vorbei. Der Suchtdruck geht vorbei. Oder wenn ich jetzt Stress habe und denke, oh, jetzt ein Rauchen, auch der Stress geht vorbei. Alles hört irgendwann auf und auch die Gedanken, oh, jetzt, weiß ich nicht, ist das passiert, jetzt müsste ich einen rauchen. Auch diese Gedanken gehen weg. Das sind nur Gedanken irgendwie. Und das hat mir irgendwie so geholfen. Aber sonst hatte ich keine Tricks auf Lager, nein.
Okay, gut, aber es ist ja schon mal gut, dass du sagst, das geht vorbei, der Suchtdruck, und man schafft es und man kann es einfach schaffen, wenn man möchte. Und das ist ja erstmal die wichtigste Message.
Ja.
Ja, was ich auch rausgehört habe, es ist natürlich, das ist jetzt auch wieder ein bisschen verkürzt, aber in der Therapie wird auch an der Entscheidung gearbeitet, ne? Also es ist natürlich nicht immer und das gehören viele Dinge, andere Dinge zusammen, aber die Entscheidung zu treffen ist ein Aspekt, warum man es schaffen kann bei allen Substanzen. Und die Frage ist natürlich, wie ist die Entscheidung aufgeladen, ne? Und welcher Leidensdruck führt zu anderen Entscheidungen. Und natürlich, und ich kenne einige Freundinnen, Mensch, Frauen aus meiner Vergangenheit, die, wenn die schwanger wurden, natürlich die Entscheidung ist dann natürlich unfassbar aufgeladen, was unser männlicher Kopf natürlich gar nicht verarbeiten kann, weil man ja ein Kind erschafft. Und da habe ich ein paar Mal miterleben dürfen, wie die Entscheidung dann aus meiner Perspektive vielleicht so fällt, wie dass sie erstmal einfacher wirkt, weil ja noch ein zweites Leben dran ist. Aber ich glaube, was ich eigentlich sagen will, ist, es ist natürlich immer auch eine Entscheidung, auch das vielleicht mal rauszugeben an andere. Und John, wir wissen ja selber, dass natürlich, obwohl ich die Entscheidung treffe, habe ich trotzdem Suchtdruck und der Onkel redet immer weiter. Die Frage ist halt immer, wie kann er die Entscheidung nochmal wieder eben beeinflussen mit erlaubnisgebenden Schrott? Aber ich habe hier bei dir auch viel rausgehört von, und das finde ich eigentlich motivierend, auch für mich gerade, auch für meine weiteren Jahre, dass man auch an seine eigene Entscheidung auch glauben muss, ne, und sich dann auch nicht, also weil wir kämpfen ja gegen die Sucht in uns selbst, so können wir uns aber auch auf der anderen Seite auch die Entscheidung selbst bestärken, richtig? So.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auf jeden Fall, das mit der Entscheidung ist super, super wichtig, wenn man die einmal getroffen hat. Und was ich auch wichtig finde, wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat und man lebt abstinent und wird dann nochmal rückfällig, dass man dann nicht aufgibt, dass man an dieser Entscheidung festhält. Das fand ich super wichtig, weil ich habe ungefähr 30 Mal aufgehört zu rauchen. Und alle haben schon gesagt, ach komm, also ja klar, du hörst auf.
Das finde ich schön, dass du das sagst, ja, weil das ist auch motivierend.
Ja, weil es irgendwie so, und ich habe, natürlich bin ich dann wieder rückfällig geworden, aber das hat mich immer trotzdem ein Stück weitergebracht, weil ich wusste, aha, ich habe ja schon mal ein paar Wochen nicht geraucht und ich kann es ja eigentlich, ich kann ja das eigentlich durchstehen ohne Zigaretten und dadurch wird man, dadurch lernt man dazu und kann dann am Ende wirklich wahrscheinlich diese endgültige Entscheidung treffen. So.
Ja, man sagt ja auch auf Therapie, John, dass wenn man nicht, ne, angenommen mal jetzt ein halbes Jahr clean, hat er dann nochmal einen Rückfall, ist dann nochmal irgendwie therapeutisch in Behandlung gegangen. Ich war in Gruppen, wo das anderen eben so ging und was dann der Betroffene selbst oft hat, dann in dem Moment des Rückfalls das Gefühl, dass die Zeit verloren ist, dass man wieder bei Null anfängt. Und ich fand immer sehr schön, wie die Therapeuten beschrieben haben, dass dem nicht so ist. Die 6 Monate clean, da hast du ja eben 6 Monate schon die Entscheidung getroffen und die hast du immer noch in dir, trotz des Rückfalls. Und auf diesen kann man immer wieder aufbauen. Natürlich beginnt dieser Urcounter bei Null, aber jede cleane Zeit ist eine gute Zeit.
Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch super wichtig zu wissen, dass man halt diese Entscheidung einfach auch jeden Tag neu treffen kann und ja auch muss. Also als Abhängiger musst du ja eh aufstehen und die Entscheidung treffen. Heute lebe ich wieder clean. Ja. Es ist halt ja in allen Lebenslagen so, dass wir uns immer wieder neu entscheiden können. Ich finde das so mega, das ist ja auch so Therapie-Talk-mäßig, wa? Aber du bist halt, also du entscheidest halt jeden Tag selbst. Und man ist doch auch relativ mächtig im Endeffekt, zumindest was sein Selbst angeht. Und hoffentlich mächtiger als Süchte.
Mal so, mal so.
Mal so, mal so, das stimmt. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Sarah, fürs Teilen deiner Geschichte und auch für die motivierenden Worte. Ja. Und vielleicht motiviert es ja auch ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen die Fakten anguckt zum Rauchen. Mich motiviert es auf jeden Fall aufzuhören. Jeder 7. Todesfall in Deutschland ist in Verbindung zu bringen mit Nikotinkonsum, was eine ganze Menge ist. Sind
jeder 7. Tote.
Ja, und das sind 150.000 Menschen im Jahr, die an den Folgen des Rauchens sterben. Hagen, was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe noch den Fakt, dass wenn man raucht, durchschnittlich lebt man 10 Jahre weniger. Das ist eine Zahl, die ich schon ein paar Mal genannt habe und die mir auch wirklich überhaupt nicht aus dem Kopf geht. Und jetzt aufgrund der letzten 20 Sekunden ist es noch absurder, dass wir rauchen. Das hatten wir letztens auch im Häppchen schon. Dass noch mal vielleicht ganz kurz. Also das ist die Zahlen sind eindeutig der Sachlage und wie war das? Und dann gibt's ja noch so eine Zahl, dass 90% aller Lungenkrebserkrankungen sind aufs Rauchen zurückzuführen. Das sind ja Zahlen, da wird einem richtig schlecht.
Ja.
Das Problem ist nochmal wegen der Entscheidung. Es gibt Momente noch leider, ich bin jetzt ganz ehrlich, wo ich die Entscheidung noch nicht getroffen habe, dass ich das nicht mehr mache. Und ich versuche in meinem Kopf, das ist natürlich auch so eine Art Bewältigungsstrategie, ne, mit diesem besonderen Ereignis da in Spanien, aber dass man da, das wirst du doch kennen, ich glaube, dein Ursprung, John, von ich rauche noch zu gerne, ist ja auch, weil du die Entscheidung noch nicht treffen konntest bis jetzt, ne? Also ja, zu sagen, ja. ich Also das ist ja, da geht's ja los, weil wenn man die Entscheidung nicht trifft, dann raucht man auch nicht weniger.
Ja, nee, absolut.
Scheiße.
Ja. Ja, scheiße. Weißt du, was das Allerbeschissenste ist? Jetzt gerade denke ich so, ich würde halt echt auch ganz gerne eine rauchen und da fühle ich mich richtig schäbig mit. Aber das ist ja, also das denkt ja auch nicht nur ich, sondern denkt ja jemand mit,
nämlich mein Suchtonkel. Wir haben gesprochen, dass sie das nicht triggert.
Ja, ja, genau.
Das wollte ich nochmal.
Aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem bezeichnend. Ja, wie krass ist das? Also, dass man darüber redet, ja, und die Zahlen sich anguckt und mein Gehirn sagt halt so, ja, aber. Ne? Also es ist schon krass. Ich werde mich bemühen, diese Entscheidung auch zu treffen. Ja. Ich hoffe, ich werde mir diese Folge dann einfach ab und zu mal anhören. Und vielleicht motiviert sie ja auch den einen oder anderen da draußen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Sehr gut. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig, John und Hagens Lieblinge und die unserer Gäste. Hast du ein Lied mitgebracht, Sarah?
Ja, tatsächlich. Und zwar von Blind Melon. Das ist eine US-amerikanische Band. No Rain.
Was macht das Lied mit dem?
Das ist ich liebe dieses Lied einfach und das ist eine Grunge-Band gewesen, die gibt's auch schon länger nicht mehr, da der Sänger auch leider verstorben ist an einer Überdosis Kokain. Aber wundervoller Song, ich finde ihn einfach wunderschön. Da.
Sehr gut. Ja, es gab auch einen Daumen hoch von der Radiolegende und dem Sexsymbol MC Lücke, unser Ablaufmoderator.
Liebe Grüße in den Himmel.
Genau. Und an MC Lücke natürlich auch, weil es traurig war. Ja, werden wir auf jeden Fall addieren. Wie krass ich jetzt nochmal der Kreis schließt mit dem Kokain am Ende. Das ist auch nochmal...
Okay, ich habe richtig Bauchschmerzen. Ja.
Meine Frage wäre noch, wann wollt ihr denn aufhören beim Jakobsweg? Am Anfang?
Ja, also ich kann jetzt nicht für John sprechen, aber wenn ich mir das so vorstelle, treffe ich diese Entscheidung rund um den Start des also ich weiß noch nicht, ob bei der Landung oder wenn ich dann loslaufe, auf jeden Fall nicht am ersten Ziel. Aber ich glaube auch nicht, dass ich wäre das also nee, also vor dem ersten Marsch wird diese Entscheidung getroffen sein.
Das lassen wir jetzt so stehen. Genau, und ja, ich bin da, also ja, ich sage einfach ja. Wir schauen einfach, wie wir es handhaben, aber der Jakobsweg wird der entscheidende Weg sein. Und genau.
So, und siehst du den roten Knopf hier? Schau mal, den hier? Den? Kannst du den kurz drücken, Sarah?
Okay, ja, super. Klar.
Super, danke schön. Ja, und wenn du vielleicht die Entscheidung noch nicht getroffen hast oder Leute kennst, die noch auf eine Entscheidung warten, was das Rauchen angeht, was anderen Konsum angeht von Substanzen oder wenn es generell um irgendwelche mentalen Probleme geht, dann wende dich an professionelle Stellen wie die Drogenberatungsstellen oder auch der Hausarzt. Man kann bei Therapieeinrichtungen anrufen oder auf Entgiftungen und sich einfach mal informieren, was man da tun kann. Google ist da auch dein Freund. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Hände, die darauf warten, ergriffen zu werden und dir zu helfen. Nutze es und bleib sauber.
Bleib sauber.
Bleib sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.